Vorteile großer Organisationen. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast, dem Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Heute das dritte Mal diese Woche. Wow! Ich bin Olaf Kapinski und heute spreche ich mit Ihnen über ein Thema, wenn Sie schon ein bisschen länger dabei sind, was Sie wahrscheinlich ein bisschen wundern wird. Bevor es losgeht, noch den Hinweis, heute ist der allerletzte Tag. Heute ist der 31.08.2018, an dem Sie sich für die aktuell laufende Runde der IT Youngstars anmelden wollen. Wenn Sie überhaupt noch nicht gehört haben, was das ist, einfach ein paar Mal zurückspulen, das habe ich jetzt mehrfach erwähnt. Und wenn Sie noch ein bisschen unsicher sind, noch ein paar Ideen haben wollen, was da passiert, heute gibt es zwei Webinare, wo ich Sie mal durch die IT Youngstars, also durch das Innenleben der IT Youngstars durchführe, mal so ein bisschen mit auf die Reise nehme, wie die Youngstars denn intern so organisiert sind. Natürlich gibt es eine Question and Answer Session, eine Q&A Session hinten dran, so dass Sie danach dann keinerlei Unklarheiten mehr haben können, brauchen, müssten, sollten, hätten, ob das IT Youngstars Programm für Sie geeignet ist oder nicht. Danach, heute Mitternacht gehen die Türen zu und dann ist erstmal wieder für eine ganze lange Zeit lang keine IT Youngstars Anmeldung mehr möglich. So, und jetzt zum Thema für heute. Große Organisation. Ich habe ja jetzt schon, also mich hier episch über die Themen Sinnentleerung und sowas ausgelassen und also was wir für negative Auswirkungen von der Teilnahme an großen Organisationen, namentlich an großen Wirtschaftsorganisationen, so erfahren. Und heute gebe ich dem mal einen Kontrapunkt. Und zwar heute geht es um den Vorteil von großen Organisationen. Wir gehen mal so ein bisschen zurück, wo große Organisationen, also was ich meine, wenn ich von großen Organisationen spreche. Ich spreche nämlich nicht nur von Wirtschaftsorganisationen, sondern also große Organisationen, sagen wir mal so die Wurzel von Organisationen, also von Menschen, die sich zusammentun, um was eigentlich, um ein Ziel zu erreichen, würde ich sagen, das ist so, da können wir ganz, ganz, ganz weit zurückfahren, so vielleicht sogar 100.000 Jahre, wenn sich die ersten Clans gebildet haben. So, und der Sinn von so einem Clan, also von so einem humanoiden Clan, genau wie heute noch bei den Primaten, ist natürlich der eine Teil der Sicherheit, klar. Wenn sie in der Gruppe sind, sind sie einfach stärker, als wenn es irgendwie nur Einzelne sind. Geld oder, also der Transfer, nein, das System von Geld kann sich nur innerhalb von einem Clan, von einer Gruppe entwickeln. Also es kann sich nicht zwischen zwei Einzelpersonen kann sich nicht die Idee von Geld entwickeln. Also im Sinne von, die Idee von Geld kann sich natürlich schon innerhalb von einer Gruppe entwickeln, nur das macht ja eben erst dann Sinn, wenn es einen zweiten Clan gibt, mit dem man handeln kann. Sonst ist das ja irgendwie halbwegs ein bisschen witzlos. Außerdem ist ja die Idee von Geld, Wert aufzubewahren. Das heißt, wir müssen erstmal was einig haben. Also wir alle müssen uns auf irgendwas geeinigt haben, was denn diesen Wert aufbewahren soll, was dann eben seit der Antike Gold ist und so weiter und so fort. So, also da ist ja schon eine ganze Menge dran. Und wenn wir dem jetzt zugucken, dann können wir schon sehen, dass sie diese großen Kulturen historisch viel größeren Fußabdruck hinterlassen haben, als dass die gleiche Menge von Menschen, die sich nicht miteinander organisieren, getan hätten. Also die ersten Zivilisationen im mesopotamischen Bereich, natürlich das oft und gern zitierte Römische Reich, das ägyptische Altreich und so weiter und so fort, drüben in die Maya-Kultur, die Inka-Kultur, das sind ja alles große, große Dinge, die da vollbracht wurden und die Liste hat jetzt überhaupt gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In Peru gab es ganz früh ganz alte Zivilisationen, die Großes geleistet haben. Na klar, China müssen wir jetzt noch auf die Liste setzen, natürlich Indien. Also ne, das ist alles, was wir da sehen können, sind die großen Dinge, so was also eine Organisation geschaffen hat. Und ich habe immer gerne, jetzt hier auch durch den Podcast zieht sich für mich so ein bisschen der Pyramidenbau, weil das einfach ein wunderschönes Beispiel ist, wie viele Leute richtig Großes erschaffen. Und ich nehme das ja immer gerne als Beispiel der Aufgabentrennung, dass eben, aber das hatten sie mich alle schon mal sagen. So, und jetzt geht's mal in die Gründe. Oder in die Punkte, die ich sehe, die große Organisationen, also die nur große Organisationen schaffen können. Und ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gründe mir zusammen extrahieren können oder raus extrahieren können. Und zwar, wir hatten den ersten schon eine Organisation, in welcher Form auch immer. Das kann ein, nennen wir es mal, Gesellschaftsverbund sein, das kann ein eine Armee sein, natürlich, quasi prototypischer Form von großen Organisationen. Das kann ein Verein sein, das kann was auch immer, das kann die Familie sein, na klar. Wahrscheinlich als kleinster Großverbund in größter Anzahl. Und das kann natürlich am Ende irgendwann eine Organisation und in wildester, extremster Ausprägung dann eben irgendwie fondgeführte AG sein oder sowas. So. Organisationen geben Sicherheit. Ich hatte es gerade gesagt. Die Auflistung, da schwingt quasi Sicherheit mit. Na, Familie gibt Sicherheit. Familie gibt Rückhalt. Familie gibt so ein bisschen Shelter. Familie gibt alles das, was wir, wo wir uns besser fühlen. Die eines der Hauptthemen, was es wohl in der heutigen Zeit zu geben scheint, ist eben, dass die Leute sich irgendwie also Angst haben, weil sie einfach alleine sind. So, und das ist korreliert natürlich ganz gut mit der Anzahl der Wohnungen, die seit ganz langem gebraucht werden, weil halt alle Leute einzeln wohnen und alle Leute alleine wohnen, es immer mehr Singles gibt und so weiter und so fort. So, dass ich, da fehlt, glaube ich, dann so ein Grundbedürfnis an sozialer Sicherheit. Also das glaube ich, das ist das, was ich lesen kann und was ich bei manchen Leuten beobachten kann. Organisationen geben Stabilität. Jetzt, ich schwenke immer so ein bisschen gleich auf Wirtschaftsorganisationen ein. Eine große Firma gibt Stabilität. Das ist die Hauptdiskussion in den, sowohl in meinen Karrierecoachings als auch in den Youngstars natürlich, ist immer die Frage, mache ich mich selbstständig oder nicht? Ein Selbstständiger ist ein Einzelkämpfer, der kann ganz viele Dinge anders machen und ganz viele Dinge so machen, wie ihr oder ihm die Nase steht, aber dann fehlt natürlich diese große, und jetzt kommt der Vorteil, diese große behäbige Firma, weil so behäbig und langsam diese Firmen alle sind. Die werfen Geld ab und mit denen habe ich einen Vertrag und auf den Vertrag kann ich bauen. Das heißt also, selbst wenn ich keine silbernen Löffel klaue, können die mich nicht wirklich rausschmeißen innerhalb von, na sagen wir mal, ich würde sagen so unter 3 Monaten wird es echt schwierig. Also fristlos geht nur, wenn sie wirklich was verdreht haben. Aber so im Normalfall haben sie mit denen schon mal Stabilität. Also je kleiner das Unternehmen, klar, desto höher sind die Pegelausschläge und wenn sie alleine unterwegs sind, dann sind die Pegelausschläge natürlich ganz hoch. Da kann das sein, dass sie ein oder zwei richtig super lukrative Aufträge haben und dann den Rest des Jahres nichts machen, also können, das wäre die negative Auslegung, oder brauchen, das wäre die positive Auslegung. Eine Organisation braucht Sicherheit und das ist einer der Hauptentscheidungsfaktoren, ob ich rate, ob sich jemand selbstständig machen soll oder nicht. Wie sind sie geeicht auf Unsicherheit? Also wie groß ist ihr Sicherheitsbedürfnis? Das ist so eins der großen Dinge. Also Organisationen geben Sicherheit. Dazu, jetzt kommt der Punkt, den der schwingt quasi die ganze Zeit immer mit, als ich die Beispiele brachte. Organisationen erlauben das Erzeugen höherer Komplexität. Also, wir nehmen mal ein ganz einfaches Beispiel. Hier ist dieser Acker. Sonne geht gerade auf und es sind so diese Dunstschwaden so drüber, aber das ist so richtig so ein fetter, fester, dunkler Boden. Und jetzt wollen sie den umgraben und hier ist die Schaufel, hier ist der Acker und bitteschön. Und jetzt gucke ich ihnen beim Umgraben zu und stoppe so ein bisschen die Zeit und stelle fest, was sie in einem Tag gemacht haben. Und wenn der Acker jetzt 100 Mal so groß ist, dann hole ich mir einfach noch 99 Nasen dazu und sag und los und dann sind sie mit 100 Leuten quasi 100 Mal so schnell, keiner kommt sich ins Gehege, alle sind am Buddeln und dann ist dieser Acker, wo sie als Einzelperson 100 Tage buddeln würden, ist dann mit 100 Leuten in einem Tag gebuddelt. So, total einfach. Super, super niedrige Komplexität. Ich behaupte schon mal, eine Dampfmaschine, also so eine stinknormale Dampfmaschine, wie sie James Watt entwickelt hat, und wenn ich sage stinknormal, dann liegen da 300 Jahre Ingenieurskunst zwischen. Was der entwickelt hat, war damals Magie und Raketentechnik. Eine Dampfmaschine ist nicht von einer Person zu bauen, würde ich schätzen. Also zu rechnen schon mal gar nicht und zu entwickeln schon mal gar nicht, aber selbst wenn das fertig ist, sie brauchen jemanden, der den Kessel baut, oder sie müssen den Kessel bauen. Der Kessel besteht ja nicht aus Kessel, sondern der Kessel besteht aus plattgemachtem Eisenblech. Haben sie schon mal einen Eisenklumpen gehabt und wollen aus dem Blech machen? Na, viel Freude dabei. So, wo kommt das Eisen her? Das muss irgendwo ausgegraben werden, das muss gekocht werden, das muss und so weiter und so fort und so weiter und so fort. So. Ich behaupte, sie können ein Mensch kann nicht eine Dampfmaschine in seinem ganzen Leben bauen. Das ist meine These. Vielleicht geht's knapp, weil so ein Menschenleben, na, ich würde sagen, wenn der sich ranhält, kann er 60 Jahre lang arbeiten. In der Zeit schafft der sich die Dinge drauf. Vielleicht mag Dampfmaschine borderline sein, das klappt noch, aber ein iPad? Vergessen das. No fucking chance. Kein einzelner Mensch kann einen Computer bauen. Also im Sinne von vom Scratch. Sie können nicht entwickeln, wie sie aus, wie sie die Silizium-Wafer bauen, wie sie dann die Belichtungs- und Trim, geht einfach nicht mehr. Organisationen erlauben das Liefern von viel höherer Komplexität. Es ging, aus meiner Sicht ging das Mittelalter los, da fängt das an, dass wir dass einzelne Handwerker zusammengearbeitet haben. Seitdem, also da haben wir wirklich Schmuckstücke, sehen wir Schmuckstücke, also von Aufgaben, die vorher sehr einzeln waren, also da gab es eben, da haben die Handwerker nicht wirklich miteinander zusammengearbeitet, dann fing das irgendwann an, dass die festgestellt haben, das geht auch miteinander, so, und dann Manufakturen und so weiter und so fort. So, das, was wir sehen in den letzten, ruhig in der Menschheitsgeschichte, so in den letzten 10.000 Jahren, ist das immer dann, wenn, und jetzt können wir die Frage nach Henne und Ei stellen, immer dann, wenn komplexe Dinge geschaffen werden, bilden sich Organisationen und, also das wäre so meine These für Stonehenge, also dass sich da eine Organisation gebildet hat, weil irgendjemand eine Idee hatte, die alleine nie hätte auf die grüne Wiese gebracht hat, der musste sich eine Organisation gründen, die Pyramiden genau das gleiche, da gab es die Idee, da gab es dann die einzelne flache Masterbar und dann sollte die größer und größer und größer werden und dafür brauchte der Pharao und sein Bauherr Snofru natürlich, liegt mir auf der Zunge rum und ich finde ihn gerade nicht, aber das ist jetzt auch nicht kriegsentscheidend. Dafür brauchten die beiden eine Organisation, die ihnen helfen beim Aufbau von der Pyramide. So, heute haben wir es andersrum. Heute sind die Einstiegshürden oder die Zugriffshürden zu sehr komplexen Einzelprodukten super, super gering. Ich nehme wieder mein Standardbeispiel der Schraube, damit ist das super einfach zu erkennen. Wenn Sie mal eine Windmühle besichtigen, dann, also das zentrale Ding von der Windmühle ist oben, wo die Flügel draußen reingehen und wo dann die Kraftübertragung nach unten passiert. Und dann kommt ein bisschen Getriebe, was dann den Mühlstein antreibt. Das ist alles Spezialbau. Also es ist alles Individualbau. Sie können nicht nicht problemlos das Getriebe aus der einen oder den einen Zahnrad aus der einen Windmühle in die andere bauen, weil das alles aufeinander abgestimmt war. Das hat eine Person und seine Lehrlinge gebaut. Kein Standard. Die haben auch schon so Schraubenvorrichtungen gehabt, mit denen Dinge rauf und runter gefahren werden konnten. Wir springen ein bisschen weiter nach vorne, Gutenbergs. Druckpresse, Buchpresse hatte so ein Gewindeding obendran, um die obere Druckplatte auf das Druckmedium zu drücken. Also das war halt ein Gewinde, was das runterschraubt. So ähnlich wie eine Weinpresse. So, vielleicht kennen Sie diese in den Weinbaugebieten immer gerne am Ortsausgangsschild aufgestellten Holzweinpressen. So mit so einem rabiaten Holzgewinde, womit man dann irgendwie diesen Stempel da in diese Weintraubenmasse reindrücken kann. Alles Spezialbau, alles Individualfertigung. Wenn ich heute eine Schraube will, was heißt, wenn ich heute eine Schraube will? Ich würde sagen, seit lange, wenn ich eine Schraube will, wenn der Ingenieur eine Schraube braucht, dann guckt er im Wirt-Katalog nach und lässt sich irgendwie in einem Fall davon kommen, Ende. Keiner braucht heute mehr, wenn er einen Maschinenbau startet, sich um die Schraubenfertigung zu kümmern. Erledigt. Und Schraube, es geht jetzt nicht um Schrauben. Sie können heute Dinge erstellen und Dinge bauen und Dinge fertigen lassen für echt kleines Geld, was ich würde sagen auch fast niemand auf dem Zettel hat. Also ich empfehle mal so Dinge wie Shark Tank zu gucken. Es ist so diese Selbstständigmachsendung aus USA-Land. Ich glaube auf dmax.de können Sie die sehen. Was für Ideen die kommen. Also manchmal ein schräges Zeug, schon klar, aber sehr, sehr, sehr oft sitze ich dabei und denke mir, okay, ich habe verstanden, was für ein Produkt ihr bauen wollt, aber und zu Anfang schwang bei mir im Kopf rum, okay, ihr braucht jetzt aber erstmal 2 Milliarden, um die Fabrik aufzubauen. Und dann sagen die, nee, wir waren schon in China, wir haben das alles ausgekifft, alles klar, also hier ist der Prototyp, da, bitteschön. Aha, und was sind die Fertigungskosten? Und da kommt eine Zahl, wo mir die ersten Male die Kiefer runtergefallen ist, wie billig hochkomplexe Dinge gebaut werden. Weil die sagen, wir brauchen nicht mehr die hochkomplexen Dinge zu bauen, sondern wir kaufen ganz viele Grundlagen und unsere Arbeit ist dann das Design und wir bringen die Sachen dann zusammen. Das sind diese diese super kleinen Startups, die diese super coolen Dinge bauen, sind dann quasi, die stehen als Spitze, das sind dann, um wieder auf die Pyramide zu gehen, das sind dann so die Diamanten oben auf der goldenen Spitze, die auf einem riesen Haufen von präzise gelieferten Steinen stehen. Die nutzen wen, der was nutzt, der was nutzt, der was nutzt, der was nutzt. Vorteil von großen Organisationen ist, die Komplexität, die geliefert werden kann, wird höher. Im Zuge dessen macht man sich gar nicht so bewusst. Organisationen lernen. Eine Organisation macht irgendwas und tut irgendwas und macht irgendwelche Erfahrungen. Und diese Erfahrungen werden in der Organisation üblicherweise weitergegeben. Und ich erlaube mir ganz am Ende auch nochmal eine Reflexion von diesen 6 Punkten. Eine Organisation lernt. Große Organisationen machen viele Fehler und, das ist der Mehrwert von einer Organisation, die speichern den Fehler. Also wenn so ein Intel losgeht und jetzt mal wieder die Fotomasken verkleinert, also von der Waferproduktion, dann haben die schon drauf, wie die letzte Version ging. Dann wissen die, wo die Trickdinger sind, was du besser gar nicht mehr neu probierst. Und dann haben die eine Idee davon, in welche Richtung sie jetzt den nächsten Verkleinerungsgrad forschen müssen. Was geht nicht, wie macht man kleinere Strukturen als die Wellenlänge des Lichts und so weiter und so fort. Das, was ein Außenstehender immer noch für schwarze Magie hält, das haben die Ingenieure drauf. Und die Organisation hat das weiterhin drauf, auch wenn jetzt eine Handvoll Prozessingenieure kündigen. Und ich sage bewusst eine Handvoll, weil Organisationen gibt es nicht. Organisationen sind die handelnden Personen. So. Und Organisationen gibt es in dem Sinne dann doch, wenn wir jetzt mal auf Ausbildungsgänge schauen. Also egal, wie lange sie trainieren, sie werden als Einzelperson niemals so gut wie ein Navy SEAL. Weil sie können die Erfahrung gar nicht machen, die in diesem Ausbildungsgang drinsteckt. Alle Armeen, genau das Gleiche. Alle Hilfsorganisationen, genau das Gleiche. Eine Hilfsorganisation weiß, wie im Rahmen eines Unfalls zu agieren ist. Das kriegen sie als Einzelperson nicht raus. So viele Unfälle sehen sie gar nicht, um dann iterativ rauszuprobieren, was tue ich, wenn jetzt was passiert ist. So, also Organisationen lernen, Organisationen haben, und dann müssen wir fließen beim nächsten Punkt, Organisationen haben mehr Erfahrung als Einzelpersonen. Organisationen haben mehr Erfahrung als Einzelpersonen. Zum einen, weil Organisationen üblicherweise älter sind und länger am Thema sind. Also wenn sie sich angucken, bleiben wir bei dem Beispiel der Hilfsorganisation, welche Erfahrungen die Organisation dieser Hilfsorganisation bereits gemacht hat. Die wissen vom Schwimmen lernen, wenn es um die DLRG geht, über wie gehe ich in einem Autounfall um, wie transportiere ich körperlich und geistig Behinderte in der Gegend rum, wie transportiere ich Verletzte in der Gegend rum, wie organisiere ich große Truppenmengen, wenn es um den Katastrophenschutzfall geht und so weiter und so fort. Organisationen haben das alles drauf. Organisationen haben das als gespeichertes Wissen für die Organisation verfügbar. Und dieses Wissen hält länger in der Organisation, als wenn es eine Einzelperson halten würde, weil eine Einzelperson dann irgendwie mal, weiß ich nicht, also ganz trivial, entweder steigt die aus der Organisation aus, oder hat, weil sie kein Interesse mehr hat, oder sie stirbt, oder sie fokussiert sich auf irgendwas anderes, oder. Aber Organisationen bleiben länger am Thema. Organisationen sind älter. Wenn sie sich, also es gibt ja ein paar ganz alte Organisationen, da packe ich jetzt mal katholische Kirche und Armeen in einen Topf, da ist alles drin, die haben tausende von Jahren Erfahrung gemacht, wie zum Beispiel das Führen von einer Großorganisation geht. Ich meine den gar nicht polemisch. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben eben Ihren ganzen elektronischen Schickimicki nicht mehr, sondern das, was Sie haben, ist die Brieftaube und der reitende Bote. Und jetzt wollen Sie aus dem Vatikan heraus einen Kreuzzug organisieren. Also, Sie wollen irgendwie ein Heer mobilisieren von Leuten, die Ihnen nicht gehören, mit, weiß nicht, richtig ordentlich ein paar tausend Leuten. Richtig, richtig teures Zeug. Sie wollen die Elite aus Europa rauskriegen und wollen damit dann irgendwie ins, damalig nannten Sie es das Heilige Land, und Sie wollen seine Sachen organisieren. Stelle ich mir schon als ein Projekt vor. Würde ich mir heute schon schwierig vorstellen. So, und damals das Ganze ohne irgendwelche, also ohne die heute uns zur Verfügung stehenden Kommunikationsmittel. Beeindruckend. So, und das hat die Organisation gekonnt, weil sie auf Informationswegen stand und so weiter und so fort. Und danach ging es ja noch ein paar Mal los. Also das Kreuzzug war ja nicht nur eine einmalige Aktion. Und bitte nicht auf den Keks gehen mit, oh, der Mann predigt hier die Kreuzzüge. Nein, das ist nicht, was ich gesagt habe. So, Organisationen lernen, Organisationen haben mehr Erfahrung, einfach weil Organisationen üblicherweise länger am Markt sind. Also, ne, so meistens. Mein letzter Punkt, der mag ein bisschen überraschend sein, und ich habe an dem, also ich war auch ein bisschen überrascht, als der mir quasi aus der Analyse rausfiel, und zwar sind Organisationen flexibler, also als Einzelperson. Und wenn, wer sich jetzt so heute mal umguckt, der wird sagen, da habe ich jetzt gerade ein paar Beispiele gebracht, die sich nicht so durch wahnsinnig viel Flexibilität auszeichnen, und ich beschreibe Ihnen den mal. Eine Person, eine Einzelperson hat irgendein Handwerk gelernt. Und jetzt ist es high likely, dass diese Person dieses Handwerk sehr lange ausführt. Also ausübt im Sinne von, der Handwerker bleibt bei seinen, also ne, Schuster bleibt bei deinen Leisten, der Handwerker, die wenigsten Handwerker schulen irgendwie alle 5 Jahre um oder alle 10 Jahre um oder so. Die meisten machen schon das, was sie da machen, und dann nehmen sie da die Entwicklungskurven mit, aber das, so ein einzelner Mensch bleibt ja sehr oft bei dem, was er irgendwie mal gemacht hat. Und jetzt gibt es so die Lebensläufe, die man dann so sieht, wenn jemand irgendwie, und dann steht irgendwie Quereinsteiger, der hat dann A gemacht und macht dann irgendwie B, aber das ist ja jetzt auch nicht die Menge der Leute. Klar, weil der müsste wieder von vorne anfangen. Die gesamte Erfahrung wäre beim Teufel, alles wäre weg. Organisationen hingegen könnten viel flexibler handeln. Natürlich hätten die auch das Erfahrungsthema, aber eine Organisation ist größer. Eine Organisation kann parallel den alten Betrieb aufrechthalten, da Ressourcen rausziehen und einen neuen Betrieb aufbauen, was einer Einzelperson nicht gelingen kann. Sie können nicht 8 Stunden arbeiten und dann irgendwie nochmal 8 Stunden lang was anderes lernen, um dann nochmal 8 Stunden zu schlafen und nochmal 8 Stunden sich um die Familie zu kümmern. Das funktioniert schlicht nicht. Ich habe Hochachtung vor Leuten, die parallel zur Arbeit studieren, habe ich riesen Hochachtung vor. Und die wissen, wie anstrengend sowas schon ist, also schon sowas zu machen, weil die meisten Leute arbeiten in dem Feld, in dem sie studieren. Und eine Organisation hat einfach, die ist diverser. Also eine Organisation bricht kleiner runter. Ein Mensch ist einmal 100%, und dann können sie nur, also dann ist die Granularität dieses Einsatzes ist sehr hoch. Also sie können ihren Kopf für das einsetzen und für das einsetzen. Sie können ihren Kopf selten für beide Sachen gleichzeitig einsetzen, mindestens laufen sie dann aus der Zeit. Eine Organisation, wenn es so 1000 Mann sind oder so, dann können sie sagen, okay, ich nehme jetzt mal 100 Leute, was dann so 10% sind, und die beackern das andere Thema schon mal. Sie können neue Leute dazu holen, sie können andere Leute aus der Organisation ausscheiden lassen. So, Organisationen sind flexibler, weil sie das Wissen auf viel, viel, viel mehr Leute geteilt haben und deswegen in eine kleinere Granularität gehen können. Und noch ein Ding, was bei Organisationen reinspielt, ist, viele Organisationen, die groß sind, sind alt, also Größe kommt ja aus einer gewissen Zeit, und die haben Namen. Und jetzt macht die Firma, die allgemein bekannt ist, nicht nur Produkt A, sondern jetzt machen die ganzen Bereich Z auch noch auf. Hui. Die starten schon von einem höheren Bekanntheitsgrad in der Szene gerne mal, als sie als Einzelperson, die vielleicht, weiß nicht, so von irgendwie 30, 50 Leuten oder so, in ihrem arbeitsrelevanten Umfeld gekannt wird. Also ich meine jetzt nicht irgendwie, dass sie 1000 Leute auf Facebook haben, sondern ich meine die Leute, die ihnen, wenn es denn drauf ankommt, auch Geld geben. So, also Organisationen sind mehr flexibel. Und jetzt ist fast schon klar, dass ich mich mit so einer kleinen, also das sind meine 6 Punkte, und jetzt wird klar, warum ich jetzt nochmal so ein bisschen mir die Spiegelung nicht verkneifen kann. Also aus meiner Sicht geben Organisationen Sicherheit, Organisationen erlauben höhere Komplexität der Lieferung, Organisationen lernen, Organisationen haben mehr Erfahrung und Organisationen sind flexibler als Einzelpersonen. Das sind die 6 Punkte, die ich mir jetzt so in den letzten Monaten rausgetüftelt habe. Ich kaue schon eine ganze Zeit lang an dem Thema rum. Das waren 5. Jetzt kommt der 6. Punkt. Ha, den habe ich fast, der mir fast untergegangen. Und zwar, Organizations have more power. Eine Organisation hat einfach mehr Kraft. Also, ganz stumpfes Beispiel, ist es sofort klar. Wenn Sie die, ist das eine Fernsehserie? Ich habe das im Fernsehen gesehen. Rome hieß das Ding. So 2 Episoden kann ich nur empfehlen, Amazon und kaufen, also 2 DVD rein. Rome, und da geht's um das antike Rom, so in der Zeit Julius Caesar und Marc Anton, die spielen groß mit und so weiter und so fort. Und die allererste, Episode 1, Season 1, da gibt's eine Schlacht gegen die Gallier, das ist die beste Aufzeichnung einer historischen Schlacht, die ich je gesehen habe, und ich meine den so. Also ich meine den jetzt nicht aus, das sieht schön bunt aus, sondern ich meine den wirklich kriegstaktisch. Genau so haben wir auch mit Speer und Schild gearbeitet, als ich noch und so weiter gespielt habe. Ist auch egal. So, hoch organisiert. So, und jetzt haben sie, sagen wir mal, 500 Römer auf der einen Seite und von mir aus 700.000 unorganisierte Gallier auf der anderen Seite. Die Organisation hat einfach mehr Rums. Da ist einfach mehr Baum dran. Zum einen können die komplexere Operationen ausführen. Schon klar, da spricht sich dann die Kavallerie mit den Truppen vorne ab und so weiter und so fort. Aber eine Organisation hat einfach mehr Power. Wenn die einfach nochmal, also wenn da jetzt 500 Leute stehen, die stellen fest, die Gallier rücken mit 1000 Mann an, dann organisieren die sich einfach nochmal, na, 700 dazu. Das ist wieder blöd. Organisationen haben mehr Kraft. Große Organisationen können einfach mehr schaffen. Wir sehen jetzt gerade 2018 so diesen, und da sitze ich tatsächlich vorne, ganz vorne in der ersten Reihe mit meinem Popcorn und gucke der deutschen Automobilindustrie zu, ruckartig aus dem Tiefschlaf aufzuwachen, und alle sind jetzt total operativ hektisch und machen jetzt Elektroautos und alle, ui, ganz weit vorne dabei. Mal gucken, was das wird. Natürlich kann so ein etablierter deutscher Autobauer mal eben ein paar Milliarden, also die können mehr Geld in die Entwicklung von verschlafenen Elektroautos stecken, als so ein, weiß nicht, so ein mittelgroßes, halbwegs am Markt stehendes Startup jemals in irgendwelchen Runden zusammenkriegen würde. Ist ja kein Thema. Also wenn ich, gucken sich die Bilanzen an, wie viel Geld da durchgeht. Die meisten machen ja riesige Gewinne, die sie dann nicht im Unternehmen lassen, sondern die sie irgendwie den Aktionären ausschütten. So, wenn die das jetzt gerade mal sein lassen, sondern das in R&D, Research and Development stecken, dann kann da schon was rumsen. Also Organisationen haben mehr Power, und das war jetzt der sechste Punkt. So, jetzt. Es schwang ja schon mit, ne? Wenn das tatsächlich sechs, und es ist nicht unbedingt, also mir fallen keine weiteren ein, mir fallen noch ein paar ein, die aber alle irgendwie in diesen sechsen untergehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 untergehen, aber wenn Ihnen noch weitere einfallen, die wirklich ein eigener Punkt sind, wo ich nicht dran gedacht habe, dann immer mal schreiben, olaf@leben-führen.de, und jetzt gucken wir uns und halten die mal gegen heutige Wirtschaftsorganisationen. Und da wird mir ganz gruselig. Organisationen geben Sicherheit. Ehrlich? Wow. Ich habe schon mehrfach über die nicht mehr existente Loyalität von großen Firmen gegenüber den Mitarbeitern gesprochen. Und deswegen rate ich dazu, als Mitarbeiter in einer großen Organisation auch die eigene Loyalität gegenüber der Organisation nicht allzu hoch zu bewerten. Weil wenn es hart auf hart kommt, sagt die Organisation, uns egal. Ehrlich? Jetzt erodiert ein Grundwert, warum ich in der Organisation sein sollte. Wenn die Clowns mich jede Woche rausschmeißen können, also in Amerika haben wir es ja noch schlimmer, wenn sie sich da Leadership-Podcasts anhören, die haben Themen am Start, wo ich so denke, echt, also ist das wirklich so? So diese berühmt-berüchtigten Gespräche beim Chef, und dann kommen sie zurück und dann steht der Security-Mann mit der gepackten Pappkiste vor der Tür. Das scheint es da wirklich zu geben. Ganz spooky. So erodiert natürlich der Glaube in Organisationen. So erodiert natürlich auch das Maß, was ich gewillt bin, da in die Organisation reinzustecken. Wenn dieser ganze Punkt Organization gives security, wenn der ganze Punkt verdunstet ist, weil die mich und so weiter. Organisationen erlauben höhere Komplexität. Ja, stimmt. Mutiert dann gerne mal, wenn ich so sehe, wie viele verschiedene Ladesteckdosen für Elektroautos es gerade gibt. Aber ich weiß nicht, wie viel verschiedenen Sprit es gab, als wir mit Ottomotoren angefangen haben. Also es kann sein, dass sich das dann auch wieder beruhigt. Also klar, setzt sich irgendwas durch. Organisationen erlauben höhere Komplexität, das ist schon so heute, das können wir sehen, auch wenn sich viele Organisationen vor höherer Komplexität ganz offensichtlich noch heftig scheuen. Also wenn ich so angucke, wie der Einzelhandel, also der letzte, also der Einzelhandel, wo ich hingehe, wie lange die rumgemacht haben, bis die automatische Kassen am Start hatten, und wenn ich mich dann heute da hinstelle, da muss immer noch ein Fietz rumstehen, der irgendwie mit den Kassen rumpiept. Echt jetzt? Warum nicht RFID, und es gibt eine RFID-Brücke am Ausgang? Wahrscheinlich gibt es einen klassischen Grund dafür, aber die trauen sich noch nicht an höhere Komplexität ran. Macht dann halt irgendwer anders, ist dann auch gut. Organisationen lernen, na, mit dem habe ich ein Thema, weil na klar, eine Organisation macht schon irgendwie Erfahrung, aber so viele Organisationen haben den Prozess, also Firmen haben den Prozess des Lernens nicht institutionalisiert. Damit meine ich nicht, dass HR irgendwie diesen Trainingskatalog hat, wo sie dann irgendwie mit, weiß ich nicht, von mir aus ein Punktesystem irgendwie, sie haben 10 Lernpunkte pro Jahr und dürfen die dann auf irgendwelche Kurse verballern, und der eine Kurs hat dann irgendwie 8 Punkte und dann dürfen sie noch ein kleines Wochenendseminar machen. Nein. Sondern wie kriege ich es hin, dass die Organisation zum einen mal Erfahrungen macht, und der Wert einer Erfahrung steigt proportional zum Wert des zerstörten Gegenstandes. Deswegen geht Lernen aus meiner Sicht nicht ohne irgendwas kaputt zu machen. Es gibt Leute, die das dann für Fehler halten. Und das, was da rausgekommen ist, die Erfahrung, die da rausgekommen ist, die muss gespeichert werden. Wenn ich jetzt zum einen ganz viele Systeme aufsetze, die Fehler vermeiden, also die Lernen vermeiden, und dann den, der einen Fehler gemacht hat, direkt rausschmeiße. Sie wissen, was ich meine. Das ist der Punkt, wo ich drauf gucke und denke, hui, wie viele Organisationen lernen heute noch? So, dann, Organisationen haben mehr Erfahrung. Ja, den würde ich immer noch kaufen. Und auch da, wenn irgendwer Herrschaftswissen spielt, dann hilft es ja nicht, das Wissen in die Organisation zu tragen und die Erfahrung in die Organisation zu tragen. Organizations learn and organizations have more experience. Ich habe mir die Stichpunkte in Englisch gemacht, weil die im Live It, Lead It Podcast auch mal kommen. Die sind sehr dicht beieinander, finde ich. Und wie gesagt, da muss eine Organisation aus meiner Sicht ein Auge drauf haben, dass das gewährleistet ist. Organizations are more flexible. Das war der Punkt, wo ich geschmunzelt habe und wo ich länger drüber nachgedacht habe, ob der stimmt. Ja, ist es, aber das darf eine Organisation dann auch spielen. Es führt ja zu nichts, wenn eine Organisation das überhaupt nicht auf die Reihe kriegt, sich zu transformieren, zu verändern, das Wort heißt disruptieren, sondern den alten Stiefel so lange weitermacht, bis die Organisation tot ist. Oder alternativ, bis von der Organisation irgendwie so viele Teile abgeschnitten werden müssen, dass der ganze Rest irgendwie nicht mehr die alte Organisation war. Ich denke, Organisationen dürfen da flexibler sein. Also, letzten Punkt, Organisationen haben Power, hatte ich schon ein Beispiel für gebracht. Das sind meine sechs Punkte, die, wo eine Organisation, auch eine große Organisation, richtig von Vorteil ist. Und ich sage sogar, ich mache jetzt einen ganz großen Chunk, für die Menschheit einen großen, besser, also mehr Ergebnis liefert, als es kleine einzelne Leute, einzelne Menschen, einzelne Unternehmen jemals hätten schaffen können. Und dann gucke ich mir ganz viele Organisationen an, die zwar irgendwie große Organisationen sind, die aber diese sechs Punkte alle verdammelt haben. Und da würde ich nochmal drüber nachdenken wollen, ob das so der erfolgreiche Weg in die Zukunft ist. So, das waren meine vielleicht unerwarteten Punkte. Auch ich kann sehen, dass große Organisationen gut sind. Und ich sehe einfach, ich habe jetzt mal so ein bisschen versucht, meine Systemkritik da so ein bisschen zu fundieren. So, heute nochmal Erwähnung, letzter Tag, an dem Sie sich zu den IT-Youngstars anmelden können. Alles weitere finden Sie auf leben-führen.de. Da gibt es auch die Anmeldelinks für die beiden Webinare, die heute und nachher laufen. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen großartigen Tag. Hier ist wieder der Sommer ausgebrochen, das finde ich total klasse. Schönes Wochenende und Montag geht's dann weiter. Ihr Olaf Kapinski.